der zirkadiane Rhythmus. Für uns Biohacker das A und O. Er bestimmt, wann wir wach sind, wann wir regenerieren, wann wir unsere beste Performance abrufen. Doch wie leicht gerät dieser Rhythmus im stressigen Alltag aus den Fugen? Wie du weißt, setze ich deshalb auf konsequente Routinen. Biogener Wann gehört für mich seit über 2 Jahren zu meiner festen Morgenroutine. Für mich ist Biogener Wann das beste All-in-One-Supplement. Es hilft mir dabei, meinen Vitamin- und Mineralstoffbedarf zu unterstützen. Es tut meine Verdauung gut, schmeckt wirklich lecker und ist einfach ein Spitzenqualitätsprodukt, bei dem ich genau weiß, wo es hergestellt wird. Wenn du Biogener Wann noch nicht ausprobiert hast, kann ich es dir nur wirklich empfehlen. Übrigens, mit dem Code Andreas5 kannst du dir 5% Rabatt auf das günstige Monatsabo sichern. Alle Infos und den rabattierten Spezialpreis findest du unter www.biogener-wann.com.
Welche Supplements, Wearables und Apps halten wirklich, was sie versprechen? New Sapiens nutzt die Schwarmintelligenz tausender verifizierter Nutzer, um dir Recherchezeit und Geld zu sparen. Ehrliche Longevity- und Wellness-Empfehlungen, keine Bots oder gekauften Reviews. Jetzt auf newsapiens.com. Sapiens mit Z.
Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell, die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers, gehen wir's an.
Hallo Andreas.
Hallo lieber Stefan und hallo lieber Werner und hallo lieber Matthias.
Hallo, hallo.
Hallo.
Wir sind zu viert heute, das ist ein bisschen ungewöhnlich, aber der Anlass rechtfertigt eine etwas größere Runde. Der Werner, den kennen alle Hörerinnen und Hörer der Biohacking-Praxis seit unserer mittlerweile fast schon ein bisschen legendären Bioregulatoren-Folge. Und der Werner ist heute da mit seinem Arzt, dem Matthias Kraft, mit dem er gemeinsam eine ziemlich spannende Reise hinter sich hat. Und der Werner hat gesagt, den Matthias holen wir noch dazu, weil erstens einmal kann der Matthias viel über die gemeinsame Reise mit dem Werner erzählen. Und der Matthias ist auch als Dr. Med jemand, der wunderbar über Bioregulatoren ein bisschen was erzählen kann. Damit würde ich ganz gerne, Andreas, wenn dir das recht ist, gleich einmal beginnen, dass wir den Matthias zunächst einmal vorstellen oder beziehungsweise ihn selber sich vorstellen lassen. Und dass wir dann in das Thema Bioregulatoren ein bisschen hineintauchen.
Fantastisch.
Matthias, deine Bühne.
Okay. Erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung, hier sein zu dürfen. Ich habe mich sehr gefreut. Also wie gesagt, mein Name ist Matthias Kraft. Ich war lange Jahre in der Universität tätig, habe dann als Chefarzt gearbeitet in der Schulmedizin. Bin Spezialist für Magen-Darm-Erkrankungen, Hormone, Diabetes und Onkologie. Im Rahmen meiner Tätigkeit habe ich dann irgendwann gemerkt, dass der Horizont eines Schulmediziners dann in gewissen Phasen doch sehr begrenzt ist und habe dann die komplementäre Medizin für mich entdeckt und über Jahre hinweg verfolgt und bin jetzt in einer Swiss Medical Clinic in Adliswil, das ist bei Zürich, tätig und darf dort tatsächlich das machen, was mir Spaß macht, Schulmedizin verbinden mit integrativer, komplementärer Medizin. Und da bin ich sehr, sehr froh drüber, weil es mir Freiheiten gibt, die ich früher eben in der Schulmedizin alleine nicht gehabt habe und eben auch sehe, dass es den Patienten oder auch dem anvertrauten Menschen, das sind ja nicht alles Patienten, sehr hilfreich sein kann, die gesamte Bandbreite der Möglichkeiten auszuschöpfen, die uns die Natur und die Medizin gibt.
Matthias, wir sind als Biohacker natürlich immer wahnsinnig begeistert, wenn ein Mediziner sich auf dem Fundament der klassischen und herkömmlichen Ausbildung dann weiterentwickelt und dann den Horizont erweitert. Was war denn bei dir so die Entwicklung? Gab es da sowas wie einen Erweckungsmoment oder war das eine Evolution, die dich da gebracht hat in dieses ganzheitlichere Denken?
Gut, es war, glaube ich, schon eine gewisse Evolution gewesen, weil ich Jahre hinweg eine der größten ernährungsmedizinischen Ambulanzen in Deutschland geführt habe. Hab dann auch Studien gemacht mit L-Carnitin und Kollegen aus der komplementären Medizin, die relativ gut angekommen sind, also placebo-kontrolliert, doppelblind, so wie sich das halt in der Schulmedizin gehört. Und darüber hinaus bin ich dann irgendwann in der Onkologie so klar geworden, dass ich gesagt habe, die Chemotherapie und die Möglichkeiten, die wir haben, die führen sehr häufig eben nicht zu einer Lebensverlängerung, sondern zu einer Leidverlängerung des Patienten. Und Leid soll eigentlich nicht das Ziel sein, zu verlängern, sondern Leben. Also man spricht ja immer so schön über Life und Health Span. Für mich ist halt die Health Span das Wesentliche, was ich an meinen Patienten sehe, und da reicht halt die Schulmedizin nicht aus, sondern man muss irgendwie schauen, dass man andere Tools an die Hand bekommt, die einen dazu führen oder den Patienten dazu gereichen, dass er sich trotz einer schweren Erkrankung ja gesund fühlt.
Erzähl ein bisschen von der inneren und äußeren Wandlung, die du da durchgemacht hast, weil wenn man sich als gestandener Schulmediziner dann aufmacht, um weitere Bereiche der medizinischen Welt zu entdecken, dann wird man ja ein bisschen schief angeschaut.
Ja, also es gibt ja immer Momente im Leben, wo man dann einfach sagt, jetzt muss etwas Neues beginnen. Bei mir waren es halt mehrere Momente, die mich dazu bewogen haben, den reinen schulmedizinischen Weg zu beenden und dann in die komplementäre Onkologie überzutreten. Ich war Chefarzt in der weltweit größten Hyperthermie-Klinik in der Biomed-Klinik in Bad Bergzabern. Und habe da sehr vieles Gutes gesehen, was man den Menschen mit Hyperthermie und auch sekundären Pflanzenstoffen und was wir halt alles einsetzen, hilfreich zur Seite stehen kann. Es ist mir dann eben auch gelungen, mit selbst namhaften Leuten aus dem National Cancer Center in Heidelberg zusammenzuarbeiten, die man da wirklich, wenn man ein fundiertes Wissen hat, auch abholen kann. Das heißt also, steter Tropfen hüllt den Stein, und wenn man sich wirklich auf Augenhöhe mit den Kollegen unterhalten kann, dann ist es erstaunlich, wie offen auch verkrustete Strukturen auf einmal aufgehen. Und das ist, glaube ich, das, was meine Triebfeder ist auf einer wissenschaftlich fundierten Basis die komplementäre Medizin nach vorne zu bringen, in dem Wissen, dass es eben auch Studien dort gibt, die allerdings nicht immer natürlich eine Erfahrungsmedizin, die man in Leitlinien natürlich nicht fixieren kann, weil die Leitlinien fundieren sich hauptsächlich auf diesen Studien, die ich gerade gesagt habe, und wenn die nicht vorhanden sind, dann gibt es Leitlinien in der komplementären Medizin, schulmedizinisch geprägt von Leuten, die noch nie Komplementärmedizin gemacht haben, die dann schlussendlich sagen, das ist alles nichts wert. Das ist natürlich nicht schön, weil eine Leitlinie ist halt fundiert auf wissenschaftlichen Untersuchungen. Und wir sind halt aufgrund der wahrscheinlich auch finanziellen Unterstützung und auch der politischen Unterstützung nicht in der Lage, die durchzuführen, sodass wir halt aus Erfahrung heraus agieren. Und ich finde es ein bisschen anmaßend, wenn die traditionelle chinesische oder tibetanische Medizin, die 2500 Jahre alt ist, von Leuten konterkariert werden, die seit 30 Jahren in der Forschung sind. Also das ist eine Weisheit, die sich über Jahrhunderte hinweg entwickelt hat, und die Wissenschaft maßt sich an, das alles irgendwie ins Abseits zu stellen, nur weil man denkt, man bräuchte jetzt 5 Studien, und wenn man sieht, dass ein metastasiertes Tumorleiden in den letzten 50 Jahren trotz Chemotherapie keinen Benefit für den Patienten gebracht hat, dann muss man sich halt auch mal die Frage stellen dürfen, ob die wissenschaftlichen Studien alle so reliable sind oder vielleicht dann auch immer wieder mal dem Nutzen einer Professorentätigkeit dient.
Ist Komplementärmedizin etwas Ergänzendes oder etwas Widersprechendes aus deiner Sicht?
Es ist, also für mich ist das Beste eigentlich nicht, also die komplementäre Medizin ist eine Zusatzmedizin in Anführungsstrichen, die Schulmedizin integriert. Also das ist für mich ganz wichtig. Für mich gibt es nicht den Schwarz-Weiß-Begriff, also nicht Alternativmedizin und Schulmedizin. Da gibt's auf beiden Seiten schwarze Schafe, die auch sagen, die Schulmedizin kann nichts, die ist schlecht. Das ist nicht gerecht, ja, weil wir brauchen die Schulmedizin in gewissen Phasen. Aber durch die integrative Medizin, wenn wir beides zusammenführen, dann gibt's eben nicht nur Schwarz-Weiß, sondern es gibt Grauschattierung. Und die können wir nutzen, um dem Patienten wirklich dienlich zu sein. Und ich habe mal dem Patienten gesagt, es ist mir egal, wenn er sich eine halbe Stunde umgekehrt an einen Baum hängt und sagt, es tut ihm gut, dann ist das okay. Ja, weil zum Schluss ist ja das, was der Patient mir widerspiegelt, das, was mich in meiner beruflichen Ausübung des Berufs stützt und nicht, was jetzt irgendeine Leitlinie vorgibt.
Dann muss ich ganz klar sagen, dann bin ich froh, dass wir dich eingeladen haben, weil so denken wir ja auch, hättest du jetzt was anderes gesagt, wäre es wahrscheinlich schwer geworden, dann hätten wir das Podcast-Gespräch beenden müssen.
Na, ich würde den Werner gerne fragen, wie er denn auf den Matthias gekommen ist.
Ja, das war die Situation, als ich dieses Jahr im Januar festgestellt habe, dass bei mir im Hodensack eine Veränderung vonstatten geht. So, ich habe einfach gemerkt, dass einer meiner Hoden unwahrscheinlich schnell gewachsen ist und war natürlich über diesen Vorfall sehr besorgt. Hab dann einen Termin gemacht bei einem Urologen in Göteborg und der hatte dann gemeint, dass höchstwahrscheinlich es sich um Hodenkrebs handelt. War natürlich keine gute Nachricht für mich und ich habe mir dann überlegt, wie ich mit dieser Sache weiter umgehe und mir fiel dann die Klinik ein in Atliswil, die Swiss Medical, wo ich den Arzt gut kenne und hatte mich mit ihm in Verbindung gesetzt, der dann mir natürlich angeraten hat, dass ich schnellstmöglich dort auftauchen soll, um die Sache zu untersuchen. Bin dann nach Zürich geflogen, bin nach Atliswil in die Klinik, hab dort seinen neuen Mitarbeiter getroffen, den Dr. Matthias Kraft, und habe ihm diese Problematik erzählt. Er hat dann mich untersucht, hatte Ultraschall gemacht, ich habe ihm gesagt, dass die Prognose oder Diagnose wahrscheinlich Hodenkrebs wäre, worauf er gesagt hat, dass ich schon zu alt bin für einen Hodenkrebs. Und er möchte der Sache aber genau nachgehen. Und ich war dann 2 Tage dort, war mit Röntgen und Ultraschall sämtliches an Untersuchungen, was wichtig ist, musste dann aber zurück nach Schweden fliegen, habe zwischenzeitlich dann geplant, dass ich mich in der Schweiz behandeln lasse, was auch immer das wäre, wahrscheinlich als erstes die Tumorentfernung. Und als ich wieder in Schweden war, hatte ich dann so starke Schmerzen bekommen im Leistenbereich, dass ich in die Notaufnahme musste vom Krankenhaus. Und das war im Februar. So in der Notaufnahme, also die Schmerzen waren so stark, dass ich nicht mehr stehen konnte und die haben mich dann sofort mit Morphin behandelt, haben dann auch die Größe von dem Tumor festgestellt und einen Tag später war dann die Operation. Und bis zu dem Zeitpunkt war ich immer noch in der Annahme, dass ich Hodenkrebs hatte, wo nach der Operation, ich glaube 2 Wochen später, hatte ich dann einen Anruf bekommen vom Krankenhaus, wo mir dann eine Krankenschwester eben Bescheid gesagt hat, dass ich keinen Krebs hätte. Da war ich natürlich super froh. Und im zweiten Satz hat sie dann mir erzählt, ich hätte B-Lymphom. Ja.
Da würde ich ganz kurz reingrätschen, weil wahrscheinlich sagt nicht jedem da draußen die Diagnose was. Vielleicht möchtest du das kurz erklären, Matthias, worum es sich dabei handelt.
Also es gibt solide Tumoren, das heißt, die gehen aus irgendwelchen Organen, aus dem Parenchym hervor. Und dann gibt es Tumore, die gehen aus den blutbildenden Zellen hervor, also aus weißen Blutzellen, aus roten Blutzellen. Und die nennt man Leukämie oder Lymphome. Das ist halt ein, ich sag immer so, Nasszellenkrebs im Gegensatz zu einem Festzellenkrebs wie Brust oder Gebärmutter oder Bauchspeicheldrüse. Und bei Werner war es eben so gewesen, dass der Hodentumor relativ groß war, relativ ausgedehnt, auch schon in den Leistenbereich eingewachsen war und die gesamte Lymphabfluss Strecke im Bereich des Bauchraumes, eigentlich schon mit sehr großen Lymphknotenpaketen erschlossen war, wo dann natürlich die Diagnose Hodentumor auch in Verbindung mit Blutmarkern, die wir für so einen Hodenkrebs haben, schon von vornherein eigentlich zum Denken oder zum Nachdenken Anlass gaben, wo ich dann gesagt habe, das kann es eigentlich nicht sein. Und wenn es das ist, da muss ich auch ehrlich sein, dann habe ich schon relativ dunkel gesehen für den Werner. Aber hat sich da natürlich anders bestätigt, und es ist ein Blutkrebs, der natürlich mitnichten durch eine Operation nicht geheilt werden kann, weil dann ist man ja nur den Hoden los und den Krebs nicht, also den Blutkrebs nicht. Und den muss man halt anders behandeln. Aber das kann ja dann der Werner jetzt weiter erzählen.
Ja. Und eben nach dieser Operation und diesem Schockerlebnis wurde mir dann ein Termin vereinbart. Dort durfte ich mich dann mit dem zuständigen Arzt in der Hämatologie treffen, der mir dann die Prognose erzählt hat, wie es aussieht, welche Zukunftsaussichten ich hätte, und die waren nicht rosig, die waren nicht gut. So, auf jeden Fall wurde mir dann eine Chemotherapie vorgeschlagen. Ich hatte kontinuierlich Kontakt mit Matthias, habe ihn dann gefragt, wie das aussieht, ob es zu empfehlen ist, ja oder nein. Wobei er gesagt hat, es ist der Weg, den ich gehen muss mit dieser Chemotherapie, mit der Chemobehandlung. Und da beging natürlich der Leidensprozess einfach, ne? Das hatte, das hatte dann schwerwiegende Folgen für Geist, Seele, für meinen Körper durch diese Chemo.
Ja, Werner, lass mich ganz kurz nachfragen, nur damit ich euch nicht verliere.
Ja.
Das heißt, du hast den Kontakt mit dem Matthias in der Schweiz hergestellt, warst dann in Schweden, und dort wurde dann eine herkömmliche Krebsbehandlung begonnen. Und du hast den Matthias über Telefon konsultiert als Berater und Begleiter in dieser Phase. Du warst aber dann, wenn ich das richtig verstanden habe, zu Beginn auf einem sehr, sehr konventionellen Behandlungsweg.
Richtig, ja, richtig. Und ich bin dann nach jeder Chemobehandlung bin ich dann nach Zürich geflogen, weil einfach diese radikale Behandlung, die hat ziemlich viel Kraft von mir genommen. Bin nach Zürich geflogen, hab dann von Matthias dementsprechende Aufbauinfusion bekommen, was mir wirklich gut tat, ja. Und die ganze Chemobehandlung, das waren 6 Chemobehandlungen, die ich erhalten habe. Zwischendurch natürlich noch unnötige Sachen wie bakterielle, wie heißt's?
Sepsis, also die Blutvergiftung durch Bakterien.
Ja. Und habe natürlich nach Absprache mit dem Institut in St. Petersburg, habe ich auch meinen Körper kontinuierlich mit den Bioregulatoren versorgt, die für mich wichtig waren. Ja, also zum einen war es die sehr wichtige Aufbauinfusion oder Aufbauinfusion von Matthias, und zum anderen die Einnahme von den Bioregulatoren. So, diese, ich habe dann nach der 6. Chemo habe ich dann noch ein ärztliches Gespräch geführt in Schweden, wobei mir dann der Arzt angeraten hatte, ich sollte jetzt noch weitere Chemos machen lassen. Das heißt, die wollten mich dann noch 2x2 Tage mit einer Chemo fürs Gehirn behandeln und noch Bestrahlungen dazu. Und ich habe dann dem Arzt, also die hatten schon alles vorbereitet, das Zimmer war klar, und ich sollte dann einfach dort bleiben, um eben die weiteren Schritte durchzugehen, wo ich ihm gesagt habe, ich bin sehr dankbar.
Werner, entschuldige, über welchen Zeitraum sprechen wir da?
Das war, die letzte Chemo hatte ich im Juni diesen Jahres.
Okay, das heißt, wir reden jetzt über 5 Monate etwa.
Ja.
Matthias, ich würde gern deine Perspektive erfahren auf den Weg, den der Werner in der Zeit gegangen ist. Was hast du dir dazu gedacht? Was hast du ihm gesagt? Was hast du ihm vielleicht auch nicht gesagt? Wie hast du deinen Patienten in dieser Zeit beobachtet?
Ich möchte erst nochmal was berichtigen. Wir waren natürlich nicht nur telefonisch mit seiner Frau und ihm. Also es gab eine Situation, wo er so einen Dauerkatheter gesetzt bekam, um eben die Chemo durchzuführen. Dann hat mich seine Frau nachts angerufen und hat mich gefragt, ich erreiche meinen Mann zerebral nicht mehr. Habe ich gesagt, ja, durchs Telefon ist das aber auch für mich nicht leicht. Dann hat sie gesagt, nee, also wenn jemand den Werner erreicht, dann bist du das. Das war eine reine Situation, glaube ich, ne? Also wenn ich da.
Entschuldigung, was heißt, ich erreiche ihn zerebral nicht mehr?
Also, Entschuldigung, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, also im Rahmen von einer Blutvergiftung wird man so ein bisschen, wird die Birne weich, auf gut Deutsch, ne? Also man, ja. Und diejenigen, die ihm am nächsten stehen, sind nicht unbedingt diejenigen, die den meisten Einfluss auf den Patienten haben. Arzt des Vertrauens ist da mal vielleicht klarer in den Worten und wird von dem Patienten dann auch ein bisschen ernsthafter genommen, wie wenn die Ehefrau das sagt. Also sie sind sehr eng, aber manchmal ist nun mal einfach ein Wort von außen gewichtiger wie das Wort der nächsten Bezugsperson. Und ich habe dann dem Werner gesagt, entweder du gehst jetzt in die Klinik und lässt dich untersuchen oder ich bin nicht mehr dein Arzt. Ja. Das hat er dann beherzigt und damit war klar, dass er, wenn er noch 1-2 Tage gewartet hätte, eigentlich an der Blutvergiftung gestorben wäre. Das sind dann die Kollateralschäden. In der Zwischenzeit haben wir aber über die ganzen 5 Monate nicht nur die Infusion gemacht, sondern eben auch mit sekundären Pflanzenstoffen, mit Pilztabletten, die ich für ihn zusammengestellt habe, durchaus eben die Lebensqualität, das Fatigue abgefangen, auch wenn er jetzt nicht bei uns zur Infusionstherapie gewesen ist. Wir haben Hyperthermiebehandlungen gemacht. Das war halt ein ganzes Paket, auch Infusionen mit sekundären Pflanzenstoffen. Und wir sind halt in der Lage zurzeit gewisse sekundäre Pflanzenstoffe so herzustellen, dass sie genauso wirksam sind wie eine Infusion oder fast genauso wirksam. Und ich glaube, davon hat Werner dann auch wirklich sehr gut profitiert. Genau. Insgesamt, ja. Und das ist eben der Weg, den wir gegangen sind. Und das heißt also, ich habe ihn nicht nur zur Infusion gesehen, sondern wir waren eigentlich in einem täglichen Kontakt, telefonisch und haben uns abgesprochen.
Das heißt, Matthias, in erster Linie ging es dir in dieser Zeit darum, dass Werner die Behandlung so gut wie möglich verträgt. Das
Nein.
war jetzt einmal dein Schwerpunkt,
Nein.
oder?
Nein, da hast du mich falsch verstanden. Mit den Therapien, die ich zusätzlich mache, der Cordyceps oder das Cucuma hochdosiert, das sind alles Substanzen, die das Tumorzellwachstum insgesamt sehr stark hemmen können. Aber sie sind halt in der Schulmedizin nicht anerkannt. Und wenn ich einen Tumor habe wie ein Lymphom, dann brauche ich erstmal Hitat. Und da sind wir unterstützend tätig. Ich hätte ihm nicht zugeraten, alleine nur mit Pilzchen oder mit sekundären Pflanzenstoffen zu arbeiten, weil das wäre dem Zustand oder der Ausbreitungsweise des Tumors nicht gerecht gewesen. Es sei denn, er hätte halt gesagt, er möchte das partout nicht. Aber dann hätte ich ihn auch versucht zu überzeugen, diesen Weg zu gehen, weil schlussendlich ist das die beste Therapie. Aber wenn wir noch zusätzliche Therapien ins Feld führen können, dann kann man sich vielleicht so eine Bestrahlung oder so eine zusätzliche Chemotherapie am Ende sparen.
Okay. Werner, du sitzt jetzt da. Wir haben Mitte Dezember und du bist fröhlich und putzmunter. Und auch bei unserer letzten Aufnahme, die, glaube ich, ungefähr 4 Wochen her ist, warst du fröhlich und putzmunter und in bester Laune. Jetzt ist seit dem Sommer einiges passiert. Kannst du aus deiner Sicht bitte wieder ein bisschen erzählen, wie die weitere Genesis da war?
Also die Erholungsphase beziehungsweise der Aufbau von meinem Körper ging, ich habe ja keine Erfahrung gehabt oder ich habe keine Erfahrung, wie lange Menschen an sowas leiden oder wie lange sie durchhalten oder wann sie sterben oder wie lange sie damit noch überleben. Aber ich habe wirklich innerhalb von 4 bis 6 Wochen hatte ich eine superschnelle Erholung. wenn meine, ich hatte ja auch keine Haare mehr, wie es halt so bei einer Chemo ist. Und das war eigentlich das Einzige, was die Leute bei mir festgestellt hatten, dass ich mit einer Glatze rumlief, aber ansonsten von der Art und Weise her, von meinem Verhalten, war ich total fit wieder, ja. So also eine sehr schnelle Regenerationsphase.
Und man muss wirklich sagen, wir hatten ja in der Zeit auch immer wieder telefonisch oder per WhatsApp Kontakt und da waren wirklich Phasen dabei, wo ich mir wirklich nicht mal mehr Sorgen gemacht habe, sondern einfach nur noch traurig war, weil da war die eine oder andere Alarmsituation, die man von der Familie mitbekommen hat, da hat man auch teilweise gesprochen und da warst du auch, gerade als du den Krankenhauskreim hattest, schon sehr weit von deiner bestmöglichen Version entfernt, muss man ganz klar sagen. Also es ist tatsächlich, ich gebe es offen zu, wir haben uns ja gestern Abend in München schon getroffen und ich habe, glaube ich, zum ersten Mal in dem Jahr ein halbes Bier getrunken, weil ich gesagt habe, wir müssen jetzt einfach anstoßen, weil so ein Wunder in meinen Augen begleiten zu dürfen, ist wirklich was schon sehr auch Anrührendes. Und wir drei sitzen gerade in München im Tonstudio. Wir haben leider Gottes kein Video, das siehst du nicht, aber wir haben auch alle drei so ein bisschen glasige Augen, wenn wir über die Geschichte reden, weil es ist schon, ich weiß nicht, wie es für Matthias ist, ob ihm so Geschichten ständig so passieren, aber da waren, glaube ich, schon zwei, drei so Sprünge von der Schaufel dabei, die auch anders hätten ausgehen können.
Ja, das stimmt. Und da muss man natürlich auch sagen, dass der Arzt oder der, ja, dass die Medikamente und die Substanzen das eine ist, aber man natürlich auch einen unbändigen Lebenswillen und die körperliche und seelische Fitness, die der Werner gehabt hat während der Zeit, mit ein paar Ausnahmen und die Unterstützung, den Support durch die Frau und die Familie, das alles trägt dazu bei. Also es ist nicht nur Chemo, es ist nicht nur Pillchen, sondern es ist auch sehr stark Wille und ja, auch die Konsequenz, mit der man in diese Therapien reingeht, das trägt unwahrscheinlich zum Genesungsprozess bei.
Welche Rolle spielt der Patient selbst?
Eine ganz große Rolle. Ich kann einen Patienten, dessen Geist nicht richtig funktioniert, den kann ich nicht retten. Es funktioniert nicht. Wenn man nicht wirklich will, dann funktioniert es nicht. Dann muss man ihn irgendwo auch auf der Ebene einen Support geben, weil für den Körper, Geist und Seele nicht zusammenarbeiten, dann hat niemand eine Chance.
Und Werner, du wolltest.
Ich wollte und will.
Das merkt man. Ja.
War dir das auch bekannt und bewusst, Werner, dass du selbst mit deiner mentalen Resilienz da eine ganz tragende Rolle spielst?
Weil ja,
ich denke mir jetzt, dass man in der Situation wahrscheinlich schon genug um die Ohren hat, mental, und sich dann auch noch selber jeden Tag die Verantwortung auch umzuhängen, stelle ich mir als zusätzliche Belastung vor.
Ja, was heißt Belastung? Ich meine, die ganze Chemophase ist eine Belastung von übelster Art. Aber als ich dann mal 6 Tage wieder im Krankenhaus war und mit Antibiotika-Behandlung, weil ich 3 Bakterien im Krankenhaus eingefangen habe, die so gut wie Antibiotika-resistent waren. Und auf jeden Fall durfte ich dort 6 Tage lang am Tropf liegen und die Schwestern, die als reinkamen, das war also wie gesagt in der Hämatologie, die Schwestern, die dann als reinkamen, die hatten dann unter anderem haben sie dann gesagt, wenn sie sich unterhalten haben, dass ich der einzige Patient bin und soweit sie es gesehen haben, der glänzende Augen hat, also klare glänzende Augen. Und was natürlich, wenn man die Patienten sieht, die so etwas durchgehen, die werden natürlich, auch wenn sie die geistige Kraft und Einstellung haben, dann je nachdem, welche Belastung, Giftstoffe dort angewendet werden, dass man sieht das den meisten in den Augen an, ja?
Mhm.
Und bei mir war es eben nicht der Fall. So, ja, ich hatte immer die Einstellung. Ich habe das auch vollkommen ignoriert, wie weit die Prognosen waren für mich.
weil ich eine sehr aggressive Form von diesem B-Lymphom hatte. Und ja, ich habe das im Großen und Ganzen ignoriert und habe versucht, mich selber so weit wie möglich positiv dem gegenüber einzustellen.
Was haben denn die Ärzte in Schweden gesagt, dass du da aus der Schweiz jemanden zuziehst, der das vielleicht ein bisschen komplementärer sieht als
ja,
sie selbst?
Ja, das war super interessant, als ich den Ärzten dann berichtet habe, dass ich mit verschiedenen Behandlungsvorschlägen nicht einverstanden bin und dass ich noch in Kontakt stehe mit einem Arzt in der Schweiz, da waren sie dann sehr vorsichtig. So, da wurden
vorsichtig ist vorsichtig formuliert, vermute ich.
Ja, ja. Not amused, hätte die Klin gesagt.
Richtig. Und die waren sehr irritiert über mein Verhalten. Und ich habe dann auch gesagt, dass ich nach jeder Chemo nach Zürich fliege. Und das hat die aber nicht interessiert. Ja? Das hat die nicht interessiert, was ich dort machen ließ oder wie das weitere Vorgehen sein wird oder sollte. Überhaupt nicht. Das wurde ignoriert. Die fahren nach dem Schema, wie ich gesagt habe, und alles andere interessiert nicht. Die haben ja auch, es werden ja auch dementsprechend jede Woche wurden ja auch Bluttests gemacht, um zu sehen, wie groß der Schaden bei mir fortgeschritten ist. Die waren eigentlich erschrocken, dass meine Blutwerte so gut waren. Das haben die nicht,
okay.
Das haben die nicht, ich weiß nicht, ob sie es überhaupt schon mal gesehen
haben. Ei, der Dots.
Ja, yes.
Sowas, aber hast du irgendwelche Behandlungsvorschläge, die Ärzte in Schweden gemacht haben, nicht befolgt, zurückgewiesen? Oder hast du das eh gemacht, was die gesagt haben, nur halt zusätzlich begleitend den Matthias im Boot gehabt?
Ja, der Punkt war ja, ich habe ja nach, wie gesagt, ich hatte keine Ahnung, was man machen muss. Da hat der Matthias mir dann eben dementsprechend die Information gegeben. So, es war ganz klar, dass ich eine Chemo machen lassen sollte, gerade bei diesem aggressiven Tumor. Und die wichtigen Schritte, die liegen einfach darin, dass man sich wirklich dann nicht einfach in die Hände von Leuten begibt, die sich eigentlich recht wenig um dein Wohl kümmern. Ja, wird alles nach einem Schema gefahren. Und ob du da durchkommst oder nicht, ja, dann zeigt dir gleich das Licht. Aber das liegt an dir, ja. Wenn ich mich also nicht so engagiert hätte und wenn meine Frau dementsprechend mich auch nicht dazu mitbegleitet hätte, würde ich mit Sicherheit nicht mehr hier sitzen. Und die Information, die Absprache mit Matthias war natürlich für mich das Wichtigste, ja. Dann diese weitere
Empfehlung. Was war in dieser Phase? Ja, entschuldige.
Ja?
Entschuldige, sprich weiter.
Nein, ich meine, die weitere Entscheidung dann eben, ob ich die Gehirnchemo dann auch noch machen lasse und die 20 Bestrahlungen, da habe ich mich halt dementsprechend auch erkundigt, warum sollte ich das überhaupt machen lassen? Und die Antwort von dem schwedischen Arzt war einfach, ja, das machen wir mit allen. Ja, aber es sind nicht alle gleich. So, es ist natürlich sehr schwierig. Es wird einem riesen Angst gemacht. Man hat ja auch, man steht ja auch an einer Schwelle, an der man vorher nie stand. So, du hast, dann der Arzt wird dir erzählen, eben wenn du es nicht machen lässt, dann sind deine Chancen gleich null. Und wenn du eine Gehirnchemo machen lässt, dann die eventuellen Schäden, die dann auftreten, können sich auch eventuell wieder reparieren. Ich glaube, es weiß jeder, was eine Gehirnchemo verursacht und dass du dann nicht mehr so ein aktives Leben führen kannst, wie du es vorher getan hast.
Also ich würde sagen, aus Laiensicht ist die Kombination aus einer Gehirnchemo und vor allem auch einer Bestrahlung im Gehirn tatsächlich eine super duper Überholspur Richtung degenerativer Gehirnerkrankung, Alzheimer, Gedächtnis, Einschränkungen, kann das Sprachzentrum beeinflussen, je nachdem, wie das Ganze geht. Also im Endeffekt ist da die Zeitverlängerung, wenn man das Gewinn- und Verlustrechnung anschaut, sehr häufig mit einer massiven Veränderung der Persönlichkeit, mit einer Reduzierung der kognitiven Fähigkeiten und Ähnlichem einhergehen, das ist tatsächlich schon eine Tür. Da gehst du eigentlich nur durch, wenn du gar keine Hoffnung mehr hast, ist meine Aussage. Ja.
Ist korrekt eigentlich so ausgedrückt und vor allem, was man, also nochmal zum unserem Kennenlernen vielleicht, für mich gibt's im Leben keine Zufälle. Das ist halt einfach so und zum Zweiten ist es eben, ich kann sagen, du hast diese Erkrankung und ich kann die dann auch behandeln. Für mich geht's da noch ein bisschen weiter in der Behandlung beziehungsweise auch in der Diagnostik. Wir wissen heutzutage, dass es sehr, sehr, sehr viele Traumata gibt, sehr, sehr, sehr viele Veränderungen im Bereich des Mikrobioms, die dazu beitragen, dass Tumore wachsen. Wir wissen, dass Schwermetalle durchaus endogene Disruptoren, so nennt man das, sind, die Tumorwachstum induzieren können. Wir sind also eigentlich in der Lage, sehr viel zu erkennen und das habe ich beim Werner auch gemacht. Also ich habe tatsächlich auch mal über mehrere Jahre im Labor gestanden, wissenschaftlich geforscht, insbesondere auch in der Immunologie. Und da haben wir EBV, Epstein-Barr-Viren, genommen, um B-Zellen, eben diese Zellen, die bei Werner vermehrt waren, unsterblich zu machen. Also wir konnten die dann ewig in der Kultur halten, das war wunderschön, richtig Spaß gemacht, die sind never died und die EBV-Viren, die hat man immer mal wieder dazugesetzt. Wir wissen halt, dass die Verseuchung bzw. die Infektionsrate mit EBV extrem hoch ist. Und das haben wir beim Werner halt auch nachgeguckt und haben den EBV-Virus gefunden, sind dann dafür gegangen, den EBV-Virus zu eliminieren. Das sind Dinge, die halt in der Komplementärmedizin dann eine Rolle spielen. Wenn man halt mal über den Tellerrand der Schulmedizin ein bisschen hinausgeguckt hat, ist man da offen für vieles und erkennt auch vieles viel besser.
Und Werner hat mir im Vorgespräch gestern Abend auch erzählt, dass er eben vor 30 Jahren, 25 Jahren einmal die EBV-Diagnose gehabt hat. Das heißt, es war eigentlich klar, aber die Information fällt dir dann halt hinten runter. Und wenn nicht der Arzt genau da nochmal hinschaut und dann sagt, ja, stimmt, da war mal was, dann ist halt quasi eine Tür der Behandlung einfach verschlossen und dementsprechend braucht man den Sherlock Holmes.
Ab und zu, ja.
Werner, was war der dunkelste Moment in diesen Monaten seit dem Jänner und was war der schönste Moment?
Ja, der dunkelste Moment war, als ich diese Sepsis hatte. Das war extrem, das will man nicht haben. Und der schönste Moment war eigentlich für mich nach der abgeschlossenen letzten sechsten Chemo die schnelle Wiederaufbauphase für mich. Ja, das war das.
Schnell heißt dann?
Oh, das war super schnell. Also ich hatte nach der sechsten Chemo, ich möchte sagen, das waren vielleicht 5, 6 Wochen, wo ich mich langsam wieder aufgerappelt habe. Aber ich habe ja gemerkt, ich bin ja dann auch wieder ins Fitnessstudio, habe wieder angefangen zu trainieren. Da hat man natürlich schon gemerkt, welche Kraft man nicht mehr hat, die man vorher als völlig normal angesehen hat. Und die Regeneration, die Aufbauphase, das, ich möchte sagen, das war innerhalb von 2 Monaten war ich wieder komplett hergestellt. Der Haarwuchs kam auch.
Naja. Also. Er hat bis heute keinen Afro, aber den hatte er vorher auch nicht, um ehrlich zu sein.
Nicht auf dem Kopf.
Aber nee, also auch da kann ich nochmal kurz einhaken, weil ich war irgendwann mal im Juli in Split bei einem Kongress eingeladen und hatte irgendwie kurz mit Werner telefoniert und meinte, ja, so ein Zufall, da bin ich auch gerade, ich bin da 20 Kilometer vor Split, sage, ja, wo bist du denn? Ja, auf der Yacht. Das heißt, da war er bereits wieder in der Lage, mit der Familie durchs Mittelmeer zu chartern. Und das war auch eins dieser Telefonate in diesem Sommer, die mir echt das Leben versüßt haben. Also insofern, ja.
Yes.
Matthias, wie schätzt du denn den Zustand vom Werner aktuell ein?
Oh je. Phasenweise gut. Nein, Quatsch. Also im Großen und Ganzen. Also ich hatte ihn jetzt auch besucht in Schweden. Er ist einfach fit, ja. Also ich meine, die meisten Leute, die ihn sehen, die sagen ganz, also wenn man nicht weiß, dass er so eine Erkrankung und so einen Leidensweg hinter sich gehabt dann würde man es nicht glauben. Es ist wirklich so. Also er ist fit, es gibt keine Hinweise darauf, dass der Tumor in irgendeiner Art und Weise noch vorhanden ist. Das heißt also, bislang haben wir alles gut gemacht und wir werden weiterhin auf ihn aufpassen und er passt auf sich auf und dann wird es eine never-ending Story werden. Also so sehr, davon gehe ich jetzt fest aus. Also das haben wir im Griff. Dann kann man sagen, wenn es mal wieder kommt, dann kann man ja immer noch, wir wissen ja jetzt, wie es geht, kann man immer mal wieder anfangen und wir passen halt auch mit den Substanzen weiterhin auf, die wir ihm geben. Und da müssen wir halt ein bisschen unterscheiden zwischen Substanzen, die wirken und Substanzen, die eben nicht so gut wirken.
Das heißt, der Werner ist nach wie vor in Behandlung bei dir. Du verabreichst ihm nach wie vor Mittel. Was tut sie da jetzt? Wie arbeitet ihr weiter zusammen als Arzt und Patient?
Ja, wir gehen das immer weiter hindurch. Er nimmt seine Bioregulatoren. Da kann ich ihm nicht weiterhelfen. Da ist er der Chef im Ring. Beziehungsweise ich kann ihm auch weiterhelfen, indem ich ihn manchmal anbremse. Aber was halt mein Hauptanliegen ist, bei Entscheidungen bei ihm zu sein, ihn auch psychisch zu tragen weiterhin, wenn er mal einen Hänger hat, was es durchaus auch gibt. Und wir haben halt hochpotente Substanzen, die ich ihm verabreiche, weil ich einfach gemerkt habe, dass gerade bei sekundären Pflanzenstoffen die Bioverfügbarkeit so gering ist, dass viele halt eben im Reagenzglas, im Tierversuch super, super, super funktionieren, aber im Menschen nicht immer die erwünschte Wirksamkeit zeigen. Und da gibt es Möglichkeiten, entweder per Infusion zu arbeiten oder über Schmelzpastillen, die halt sehr, sehr, sehr effektiv aufgenommen werden. Oder man kann das zum Beispiel auch als Suppositorium, also als Zäpfchen machen. Das sind halt einfach, die Schleimhäute sind da höchst effektiv in der Aufnahme von diesen Substanzen. Und
so ungefähr, gib mir mal ein leichtes Raster, wo sind wir da? Also wir sind bei adaptogenen Pilzen gewesen, habe ich vorher irgendwas mitbekommen. Wahrscheinlich irgendwie ein Reishi, ein Cordyceps, ein Lion's Mane wären so die üblichen Verdächtigen.
Also wir arbeiten mit Huaya zusammen. Der ist ziemlich gut auch in der Spike-Entfernung, gerade bei diesen ganzen Turbokrebsen, die jetzt aufstreuten. Wir arbeiten mit einem hochaufgereinigten und angereicherten Cordyceps mit Cordyzepin, der auch als Schmerzpastille ist, weil das Cordyzepin in der Tumortherapie das ist, was eigentlich effektiv das Tumorwachstum hemmen kann. Okay. Ja. Wir arbeiten mit einer Kurkuma-Schmelzpastille. Ich liebe mein Melatonin.
Ich auch.
Und dann mache ich sehr häufig halt auch zirkulierende Tumorzellen und gehe halt in die individualisierte Tumortherapie hinein, wenn ich merke, es funktioniert eben nicht so 100%, wie ich mir das so vorstelle. Und da sind dann Dinge dabei, die halt erstaunlicherweise sehr häufig kongruent sind, also das Resveratrol, Quercetin. Ich gehe sehr stark auch übers Mikrobiom. Also bei mir kriegen die meisten eine Mikrobiomanalyse, um da zu schauen, ist da irgendwas, was wir verbessern können. Auch hinsichtlich des Immunsystems. Ich mache sehr viel Detox, um einfach die Schadstoffe, wenn ich sie nachweisen kann. Und das ist mein ganzheitliches Konzept. Und sehr häufig ist es dann nicht vielleicht kurzfristig wirksam, aber in der Regeneration sehr wichtig und auch in der Vorbeugung vor Rezidiven oder Neuerkrankungen.
Entgiftung über Gelattherapie oder?
Wir machen DNPS-EDTA. Es gibt viele, die machen die Inus oder die Toxisferese. Da sehe ich halt gerade bei Schwermetallen eine gewisse Grenze, weil ich habe sehr viele Patienten, die bekommen dann 15 Inusferesen. Dann muss ich mir halt schon mal so selbst die Frage stellen, ist das denn so effektiv, wie wir uns das wünschen? Aber kann man machen. Das Problem ist natürlich, dass bei Schwermetallen nicht das Blut verseucht ist, sondern das Bindegewebe. Und da muss ich es irgendwie rauskriegen. Mhm. Deshalb bin ich für eine vorsichtige, aber wirklich vorsichtige Ausleitungstherapie über Chelate. Die kann natürlich auch wirklich wehtun, wenn ich dann halt auch Substanzen ausleite, die dem Körper dienlich sind. Ja, und das muss ich dann halt zum Teil auch wieder substituieren. Ich mache viel mit Hydroxypathie. Das ist eine Methode Säure-Basen-Milieutherapie. Ich arbeite über den Darm mit Zeolit oder Spirulina oder ich nehme auch das ganz altbewährte, die Heilerde. Das ist, man muss nicht immer die Vulkane in Afrika besuchen. Also es gibt auch Dinge, die liegen vor der Haustür, die auch effektiv sind.
Und jetzt würde ich gerne das Thema Bioregulatoren auf den Tisch bringen. Matthias, hattest du, bevor du mit dem Werner zu tun hattest, schon Wissen über Bioregulatoren, Kenntnis davon?
Also ich habe Stammzellen gemacht, ja, aber also nicht in Europa, sondern in Asien. Aber tatsächlich über die Bioregulatoren hatte ich noch nichts gehört. Und dann hat mir das der Werner irgendwann mal erklärt, was das ist. Ich meine, erklären okay, braucht
da kommt
man.
Kommt dann der Patient zum Arzt und sagt, ich mache das beruflich?
Ist halt so, also ich sag's immer wieder, wenn ich blind durch die Welt laufe und meine Scheuklappen aufhabe, dann werde ich das, die schönen Seiten des Lebens vielleicht nicht entdecken. Und wenn ich meine Augen öffne und nicht verschlossen bin und zugänglich bin für Neues, dann lerne ich auch gerne von Patienten dazu. So ist es nun mal. Die sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Die sind meistens mehr informiert wie ihr Arzt. Und so ist Werner zu mir gekommen, hat mir diese Bioregulatoren vorgestellt. Also erklären brauchte er mir jetzt epigenetisch und genetisch nicht so viel. Ich finde es halt schön, meine ganzen Wege, also ich erkläre es den Patienten auch immer so, die Wege, die ich beschreite zurzeit oder die meisten Leute, die gehen über die Zellwand mit irgendwelchen Signalen in den Zellkern. Ich weiß nicht, wo da irgendwelche Regulationsmechanismen unterbunden sind, insbesondere bei Tumorzellen. Das heißt, die Signale, die ich denke zu erreichen, die sind natürlich von außen immer nicht gut nachvollziehbar in den Zellkern, weil der Zellkern ist ja der einzigste, der uns dann die Informationen wieder nach außen sendet. Also ich muss erstmal über die Zellwand, über irgendwelche Antennen, die da außen sind, dann bindet irgendwas dran, dann geht's in den Zellkern rein und dort wird dann ein Gen ein- oder ausgeschaltet. Wenn ich natürlich schon irgendwelche Substanzen habe, die das Ein- und Ausschalten verhindern, dann bin ich auch nicht gut, wenn ich von außen in die Zelle hineinkomme. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, diese Veränderungen in Zellkern vielleicht wieder zu reparieren, dann kann ich auch von innen nach außen arbeiten. Und wenn ich das beides zusammenbringe, dann wird es für meine Verhältnisse und für mein wissenschaftliches Verständnis wird's eine runde Sache.
Was für ein Werkzeug sind diese Bioregulatoren für dich mittlerweile geworden, Matthias? Und was für ein Werkzeug waren sie gemeinsam in Geschichte mit dem Werner?
Also ich habe mit der Tumortherapie Bioregulatoren nicht viel Erfahrung, weil ich da ein bisschen Respekt habe, weil ich nicht ganz genau weiß, was sie anschalten und was sie ausschalten. Wo ich sie unwahrscheinlich gerne habe und wo ich große Erfolge habe, das ist bei neurodegenerativen Erkrankungen. Ich habe jetzt einen Patienten mit einer amyotrophen Lateralsklerose, den ich behandle. Ich habe Patienten mit Parkinson, die besser werden, also die weniger Off-Phasen haben, mehr in die On-Phasen kommen, die auch ein bisschen mehr Bewegung haben. Und das ist Wahnsinn, weil die haben ja normalerweise überhaupt gar keine Chance, irgendwas zu tun, außer L-Dopa und sonstige Sachen, die eh nicht funktionieren, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ich kann dann natürlich auch dort über verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe, Ashwagandha und Galaktose und Ernährungsveränderungen wie Zucker raus und sowas, da kann ich natürlich die Neuroinflammation mildern. Ich kann das Melatonin nehmen, was für den Lymphabfluss im Gehirn extrem aktiv ist, das lymphatische System der Nacht aktiviert, dass eben Substanzen ausgewaschen werden. Ich nehme sehr gerne auch die systemische oder lokale Überwärmungstherapie, die das Immunsystem stärkt. Ich gehe auch über die intermittierende Hypoxie-Training. Alles das kann man ja zusammenfügen, aber ich denke, das Wesentliche ist, dass wir gerade bei neurodegenerativen Erkrankungen im Vorfeld schon mit einer schleichenden Entzündung über unsere Substanzen, die wir einsetzen, eine Entzündungshemmung kriegen. Also Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren sind gesetzt. Ich habe sogar den Patienten schon gesagt, wenn sie das nicht in der Lage sind zu nehmen, dann brauchen sie zu mir nicht mehr zu kommen. Das ist Basis, ja. Da braucht man eigentlich nicht drüber zu reden. Und das in einer hohen Dosis. Und wo ich ein Fan bin, ist, wenn es möglich ist, messen, therapieren, messen.
Ja, fix. Das ist tatsächlich, glaube ich, so das große Mantra heutzutage, wenn wir ehrlich sind. Die Ärzte, mit denen ich gerne am Tisch sitzen möchte und sitzen darf, die arbeiten alle so. Und es ist halt einfach auch ganz fürchterlich wichtig, dass wir auch in der Arbeit an der Gesundheit quantifizierbar bleiben, weil sonst ist das Ganze letzten Endes im besten Fall Alchemie.
Werner, wie hast du die Bioregulatoren neu kennengelernt, anders kennengelernt? jetzt in deiner Perspektive, die du die letzten Monate eingenommen hast?
Ja, ich hatte die Bioregulatoren ja vorher schon eingenommen und wie gesagt, das war präventiv eigentlich. Aber für mich war es dann ausschlaggebend, weil ich ja mein gesamtes System aufbauen durfte. Ja, also nicht nur mit Vitamin, Omega und anderen nützlichen Zusatzstoffen, sondern ich konnte auch diesen schnellen Sprung der Regeneration, den habe ich dadurch bekommen, weil ich eben, wie gesagt, auch die Bioregulatoren angewandt habe, also vom Cardio, also Herz-Bioregulator, für alle Organe eigentlich, ja, inklusive Lunge. Und ja, ich selber persönlich habe natürlich den Fortschritt enorm gemerkt, ja, und ich weiß, wie gesagt, es ist immer eine andere Sache, wenn man das selber durchlebt und dann kann man wirklich bewusst davon reden. Für mich war die der Wiederaufbau enorm fantastisch.
Und
was haben denn die Leute in Entschuldige,
nur ganz schön. Was haben wahrscheinlich haben wir die gleiche Frage. Das Protokoll kam so richtig aus St. Petersburg oder hast du dir das selber zusammengestellt oder war das wirklich nur aus dem Institut, wie wir es in der Vergangenheit kannten, dass die Damen und Herren sich hingesetzt haben und gesagt haben, okay, für unseren Werner, das mixen wir jetzt schon selber zusammen.
Ich war natürlich und stehe immer noch in Verbindung mit dem Institut und habe auch dort mir die dementsprechenden Ratschläge abgeholt, ja. Das waren dann auch zum Teil flüssige Aminosäuren, die ich mir verabreichen habe lassen in Form von Infusion. Und das merkt man einfach, wenn du ganz unten bist und der Schritt nach oben schmerzhaft ist, aber man kommt nach vorne. Und der schnelle Aufbau, die schnelle Regeneration war eigentlich durch die gesamte Kombination, Aufbauinfusion, dann natürlich auch sehr gutes Essen, dementsprechend die Bioregulatoren dazu mit den Vitaminen Omega-3 und Vitamin D und C. Und das war für mich der schnelle Aufbau. Die Leute drumherum, gut, als ich relativ schwach war, so während den Chemobehandlungen, ging ich nicht raus. Ja. Ich hatte keine Energie, ich war schlapp, da ging nichts. Die Nachbarn haben mich auch nicht gesehen. Und nicht, weil ich die Gardinen zugezogen hatte, sondern weil ich einfach im Bett lag. Das war so. Also Nachbarn, ich habe es auch keinen Freunden dementsprechend erzählt. Das war eine Sache, wo ich zwischen den Ängsten und meinem Lieblingsarzt hier besprochen habe, aber nicht für die Außenwelt bestimmt.
War auch der Grund, warum diese Podcast-Episode von mir immer wieder verzögert wurde, weil Werner gesagt hat, ich bin noch nicht wieder da. Und ja, irgendwann war er dann wieder da und darüber freue ich mich sehr.
Ja.
Darf ich dazu noch was sagen?
Matthias, aus deiner Sicht, gerne.
Also ich wollte nur noch mal das aufgreifen. Also ich denke, schade ist, weil du mich ja vorhin gefragt hast, wie ich da drauf gekommen bin, schade ist, dass es die wenigsten Leute kennen. Und wenn wir es einsetzen, dann so als letztes Mittelchen, was es noch gibt, da wird's natürlich dann eng. Das muss man ganz ehrlich sagen, weil Wunder bewirken die natürlich auch nicht. Aber wenn man sie frühzeitig einsetzt, kann man halt gewisse schleichende Prozesse aufhalten und auch umdrehen. Nur wenn ich dann wirklich mit dem Rücken zur Wand stehe, dann ist es nicht häufig so, dass man dann wirklich den Schalter einfach an- oder ausknipst. Häufig merken es die Patienten erst dann, wenn sie aufhören damit. Gerade bei Neurodegeneration.
Du sprichst von den Bioregulatoren.
Ja, klar. Also ja. Schon auch von Bioregulatoren, weil die Substanzen halt einfach schleichend anfangen zu wirken. Und wenn ich dann einen Break mache und sage, ich mache jetzt mal eine Pause, und dann merken die Leute erstmal, was sie gebracht haben, weil sie dann in so ein kleines Loch fallen.
Ja. Wie erklärst du dir die Funktions- und Wirkweise von Bioregulatoren, Matthias?
Ich erkläre mir das so, dass sie eben von der Größe her durch ihre, das sind ja nur 3-4 Sequenzen, Peptidsequenzen, also Aminosäuresequenzen, ist ja kein Peptid in dem Sinne, dass die eben über sämtliche Membranen in den Zellkern gelangen, ohne Hindernis. Müssen nicht umgewandelt werden, sondern gehen direkt durch und fangen dann im Bereich der DNA gewisse DNA-Abschnitte, die ausgeschaltet sind, die besetzen die, und zwar organspezifisch. Jedes Peptid findet sein Organ sehr spezifisch und kann dort dann die Veränderungen, die vielleicht zu chronischen Entzündungen führen, die vielleicht zu degenerativen Substanzen führen, wie Amylit, also irgendwelche Eiweißablagerungen, die im Gehirn auftreten. Man muss sich mal vorstellen, also es ist ja irgendwie schon ein bisschen spooky, dass ein Pathologe sagt, im Gehirn sind irgendwelche Beta-Faltblattstrukturen oder Amyloid, also Eiweißmoleküle, die da ausfallen und die machen die Erkrankung. Wo sollen die denn herkommen? Und das sind ja meistens chronisch entzündliche Erkrankungen, die sich im Gehirn oder sonst wo manifestieren. Auch jeder Tumor besteht zu 50% aus Entzündung. Und da müssen wir halt sagen, oder dieses Immunshedding auch, wenn das Immunsystem nicht richtig funktioniert. Jeder Mensch hat Tumorzellen in seinem Körper, aber sie werden kontrolliert durch unsere Polizei. Und wenn ich halt einen Staat habe, in dem es keine Polizei mit gibt, dann kann ich mich anstrengen, irgendwelche Räuber versuchen zu fassen, denen ich aufs Mützchen abziehe mit Checkpoint-Inhibitoren. Ja, wenn ich die Strategen nicht habe, die sie Ding festmachen können, dann wird's unangenehm. Und die Peptide, die gehen eben ins Zentrum und verändern Genabschnitte, die durch äußere Umwelteinflüsse, durch die Ernährung, durch Bewegungsmangel einfach irgendwann im Laufe des Lebens nicht mehr richtig aktiv sind und aktivieren eben die Ablesung von Eiweißmolekülen, die für den regelrechten Prozess der Zelle und auch die Kommunikation zwischen den Zellen, weil das ist ja ganz wichtig, jede Zelle ist ja nicht alleine, sondern die unterhalten sich ja irgendwie auch. Und da können wir halt einfach durch diese Peptidregulatoren extrem wirksam eingreifen.
Eine Frage, die jetzt rücksichtslos klingt, aber nicht so gemeint ist. Jetzt, wenn der Werner schon davor Bioregulatoren eingenommen hat zur Prophylaxe und um seinen Organismus zu stärken und zu stützen, wie konnte es dann passieren, dass er trotzdem so schwer erkrankt ist?
Es gibt ja genau das, was ich vorhin gesagt habe, schwarz-weiß gibt's nicht. Also die Frage kann ich zurückspiegeln. Es gibt nicht nur eine Ursache für eine Erkrankung. Und wenn die EBV-Viren stärker sind wie die epigenetischen Regulatoren, dann kann ich mich auf den Kopf stellen, weil die EBV-Viren kriege ich durch die epigenetischen Regulatoren nicht weg. Da muss ich ja an der Ursache ansetzen. Ja? Ja. Epigenetik ist ja was anderes, ist ja nicht Ursachenforschung. Und es gibt halt genetische Belastungen, die so stark sind, also die kennen wir gerade bei Blutkrebsen, bei Leukämie, gibt's halt einfach in der Ablesemuster, gibt es so große also Veränderungen im Bereich der Genetik, nicht der Epigenetik, dass ich das mit diesen Carvinson-Proteinen oder Peptiden oder Eiweiß, den Bioregulatoren auch nicht hinkriege. Und irgendwann kommen halt 10 Sachen zusammen. Ich kann 2, 3 davon wirklich mit den Bioregulatoren wahrscheinlich ausschalten, aber wenn ich dann trotzdem Schindluder mit meinem Körper treibe und alles Mögliche drauf einprasseln lasse, dann sind die Bioregulatoren ja auch keine Wunderwaffe.
Ich glaube ja immer, es ist bitte darum, dass die 3 kompetenten Herren auf der anderen Seite der Leitung mich korrigieren. Ich sage immer zu Leuten, es gibt keine hundertprozentige Gewissheit. Wir können so viele Dinge richtig machen oder falsch machen. Es gibt immer ein Restrisiko in beide Richtungen. Man kann rauchen, saufen, Stress haben und wird trotzdem 98. Oder man kann alles richtig machen und man kriegt mit 52 trotzdem irgendwas. Aber was wir tun können, ist den Regler der Wahrscheinlichkeiten verschieben, und zwar ziemlich weit. Ist das eine Einschätzung, die ihr teilt?
Also in meinem Fall, ich fange natürlich gnadenlos an, ist es nach wie vor der Sangria-Eimer mit den Strohhalmen, die in die falsche Richtung laufen. Das heißt, über mehr Strohhalme, Giftstoffe, Dinge, die nicht gesund für uns sind, in den Eimer reinlaufen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er überläuft, und desto schneller läuft er über, je mehr gerade läuft. Das heißt, letzten Endes ist es immer in meiner Erfahrung, auch in der Arbeit mit meinen Klienten, immer ein Zusammenspiel von Faktoren. Teilweise sind Sachen, die kannst du fix nicht beeinflussen. Teilweise sind Sachen, die entscheidest du komplett allein mit Messer und Gabel, mit dem Glas oder mit dem Feuerzeug. Das ist auch ganz klar. Teilweise ist es aber auch so, dass Glaubenssätze, teilweise ist es so, dass Dinge, die man von klein auf zu Hause mitbekommen hat, die im Kopf arbeiten, ohne dass es eigentlich eine organische Grundlage gegeben hätte, den größten Schaden anrichten und zu destruktiven Verhalten, destruktiven Mindset dazu führen, dass selbst wenn das Glas halb voll wäre, es halb leer wahrgenommen wird, wir dadurch einen Dauerstress produzieren, obwohl er teilweise nicht nötig wäre. Ich habe Menschen, mit denen ich arbeite, die haben sicherlich, was finanzielle Dinge angeht, absolute Freiheit erreicht und könnten sich eigentlich den ganzen Tag nur freuen, dass sie Möglichkeit 1 so geboren oder Möglichkeit 2 so Bitcoins gekauft haben und sind trotzdem letzten Endes im ständigen überaktivierten Verteidigungsmodus. Und das sage ich auch ganz klar, wir können alles zusammen veranstalten, was ich im Petto habe. Ich kann euch seit heute auch weiter zu Matthias schicken, aber wenn ihr es nicht schafft, irgendwie aufzustehen, drüber nachzudenken, wo ihr steht und was ihr habt und ein bisschen glücklich zu sein, dann wird es wahrscheinlich alles nicht lange funktionieren. Und entschuldige den Monolog, aber ich bin selber ein bisschen angegriffen von dem Gespräch heute. Aber wie gesagt, ich glaube tatsächlich, das, was den Werner auch in meiner Wahrnehmung immer so geprägt hat, so eine gewisse unerschütterliche Kraft, die er einfach auch ausstrahlt, eine gewisse Ruhe, die er selbst in den Telefonaten in der Zeit hatte, wenn er denn telefonieren konnte. Das ist, glaube ich, schon auch was, wo man sagen muss, bester Arzt, beste Peptide, alles super, aber ich würde den Faktor geistige Gesundheit, geistige Klarheit schon auch deutlich weiter nach vorne stellen, als ich es noch vor ein paar Jahren getan hätte, um ehrlich zu sein. So, jetzt habe ich es wieder. Entschuldigung.
Matthias, wie weit kann ich denn diesen Wahrscheinlichkeitsregler bewegen? Wenn ich jetzt sage, von 100% Gesundheit unerschütterlich und ich fall mit 120 oder 140 vom Berggipfel runter und sterbe daran, bis zu 0%, ich kann machen, was ich will, und es erwischt mich trotzdem. Wie sehr ist der Regler der Krankheits- oder Gesundheitswahrscheinlichkeit verschiebbar? Habe ich die Frage jetzt so kompliziert gestellt, dass sie nicht verständlich war?
Nö, die Frage ist verständlich, aber nicht antwortbar. Du kannst es ganz schwierig. Also ich denke, es gibt so viele Einflussfaktoren in deinem gesamten Leben, die dich ins Positive, ins Negative drücken, Schicksalsschläge, Lebensweise. Also die Genetik, du bist geboren mit einer Telomerlänge, irgendwann verkürzt sie sich, und ich sage das immer so, es gibt eine Lifespan, die dir von Haus aus vorgegeben ist. Ob das 70, 80, 90 Jahre ist, weiß man einfach nicht. Und wenn du danach lebst, kannst du die Lifespan vielleicht noch ein bisschen erweitern heutzutage mit den Substanzen, die uns zur Verfügung stehen. Aber ich glaube, durch einen schlechten Lebensstil, durch schlechte Lebensweise, durch wenig Bewegung, und ich sage jetzt nicht sterben, sondern ich sage halt auch, es gibt ja wirklich Erkrankungen, die auftreten, die einem trotzdem wehtun, aber du nicht dran stirbst, das ist ja noch das Schlimmste. Also wenn du nicht mehr dich bewegen kannst, wenn du eine Gelenkserkrankung hast, immer wieder Schmerzen, dann ist die, das ist ja ganz witzig, wenn man da mal fragt, wie ist die Lebensqualität von 0 bis 10, dann gibt es in der Epidemiologie, wenn du Studien machst, auch Minuswerte, weil viele Leute sagen, also ich wäre lieber tot, wie so weiterzuleben. Auch diese Situation gibt's. Und von der Seite, ich denke, mindestens 40-50% sind Dinge, die du selber beeinflussen kannst, und der Rest ist durch die Genetik, durch deine Dinge, die du unbewusst machst, das ist ja auch nicht alles bewusst, ist dann halt einfach nicht beeinflussbar. Also 50% würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Schwierig zu beantworten.
Es ist schwierig zu beantworten. Ich habe gerade überlegt, was mache ich jetzt mit Barry Lynch, weil normalerweise sage ich an der Stelle immer, deine Gene laden die Pistole und dein Lebensstil zieht den Abzug. Aber so ein bisschen scheint es ja so zu sein, dass sich der Abzug beim einen oder anderen auch von selber lösen kann. Also dementsprechend, ja, was bleibt uns? Optimismus, Disziplin, ein Verständnis dafür, dass unser Körper in den letzten 20.000 Jahren, wie wir eigentlich alle wissen, sich nicht übermäßig verändert hat, und dass halt Bewegung, mal mehr, mal weniger Essen, vernünftiger Schlaf und Ähnliches die Grundlage für die Maschine sind, egal wie lang sie dann hält, aber zumindest, dass sie in der Zeit, in der sie läuft, auch wirklich perfekt laufen kann. Ich glaube, da ist relativ, zumindest im Rahmen dieses Podcasts oft gesagt. Nichtsdestotrotz, ich finde so Geschichten wie die Bioregulatoren oder auch die magistralen Rezepturen, die du verabreichen kannst, natürlich schon immer unglaublich spannend, weil immer dann, wenn ich den letzten Pfeil geschossen habe und wieder hinter den Rücken greife und feststelle, es ist nichts mehr im Köcher und dann kommt ein Arzt oder ein Entdecker ums Eck und hat dann noch was anderes anzubieten, dann gibt es erstens eine weitere Chance auf einen Treffer und zweitens halt auch ganz viel Hoffnung.
Ich habe noch zwei Fragen. Die erste geht jetzt einmal nur an den Matthias und die zweite geht dann in die Runde. Die erste Frage lautet, ich bleibe jetzt noch ein bisschen bei diesem Verschieben des Wahrscheinlichkeitsreglers. Was sind denn deine wichtigsten Tipps, Matthias, für Prophylaxe? Wie halte ich mich am gesündesten? Was sind so, wir gehen jetzt ein bisschen in einen boulevardesken journalistischen Zugang. Was sind denn deine drei wichtigsten Tipps für ein gesundes, langes Leben?
Zum Ersten Resilienz. Also man muss mit sich im Klaren sein und also irgendwo seine Mitte finden. Das ist ganz wichtig, weil ansonsten werde ich zu gar nichts kommen. Das Zweite ist natürlich Bewegung. Und die Ernährungsfaktoren spielen eine immense Rolle. Das heißt also, wir sind ja nicht geboren, um Mais, Soja und Kohl und Gerste und Getreide zu essen. Das hat ja unsere Evolution ein bisschen anders gewünscht. Es ist halt natürlich so, über eine Fehlernährung kann ich sehr viele Entzündungsreaktionen steuern im Körper und die gar nicht verhindern. Das ist so die billigste Variante. Jetzt kann ich einem Tumorpatienten sagen, chill your base. Das wird er relativ schwierig machen können. Da gibt es natürlich Substanzen, die uns ein bisschen da hilfreich sein können. Für mich die Basis ist Selen, Omega-3-Fettsäuren und Vitamin D. Das ist einfach das Wichtigste, was wir brauchen. Es gibt eine Studie aus Zürich, die jetzt eben zeigen könnte, 70-Jährige über 5 Jahre beobachtet, Versorgung, also 7-armige Studie, prospektiv, die läuft noch weiter. Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D und ein bisschen Home-Training bei alten Leuten oder älteren Menschen, 70 bis 75. Und dann haben sie mal geguckt, wie das ist mit der Tumorentwicklung im Darm. Und da hat man deutlich gesehen, dass das um 70% reduziert ist. Also diejenigen, die alles drei nehmen versus denjenigen, die nichts machen. Also dann kommen Leute und sagen, du mit deinem Omega-3, das hilft doch nichts und Vitamin D hilft doch nichts. Es ist einfach, es liegt auf der Hand, auch das Selen. Und da muss man auch mal, da darf ich mal ganz kurz ausholen, der Professor Schomburg in Berlin, der macht extrem tolle Sachen über Selen. Wenn wir in Deutschland, in Europa Selenmangelgebiet haben und Studien machen mit einer Selensupplementierung, dann wären die gut. Wenn ich nach Wuhan gehe, wo es eine Erkrankung gibt, die durch einen massiven Selenmangel hervorgerufen würde, dann wären die Leute besser. Aber jetzt kommt's. Jetzt kommen die Amis, die ich ja liebe über alles. Die kommen dann mit ihren Studien und wir wissen, dass Amerika kein Selenmangelgebiet ist, ja, weil über Burger und sonstige Sachen haben die ausreichend Selen. Und dann sagen die, wir haben jetzt die Studie nicht mit 10.000 Leuten gemacht, sondern mit 100.000, weil viel hilft viel. Und da kommt dann nichts bei raus. Und dann sagt eine Meta-Analyse, also eine Zusammenfassung von 10 Studien, 8 in Amerika gemacht, 2 in Deutschland, die sagen dann, Selen bringt nichts.
Mhm. Ja? Also, ich habe was gelernt. Der muss jetzt kurz raus, du bist ein fantastischer Selenverkäufer.
Ich finde es gut. Es hilft. Ja. Sorry, es hilft. Hätten wir das bei Covid gemacht, wären weniger Leute gestorben. Da bin ich 100% von überzeugt.
Absolut, ja. Zumindest in Europa und China.
Ja.
Meine letzte Frage geht an alle drei und einer darf sich enthalten, wenn er möchte. Was mache ich jetzt, wenn ich hier zuhöre und ich habe selbst eine Krebsdiagnose oder jemand aus meiner Familie hat eine Krebsdiagnose? Was sind eure Ratschläge aus der Perspektive von dir, Werner, als Patient und auch als jemand, der an der Quelle sitzt für Bioregulatoren? Deine Position, Matthias, klarerweise, die ist die kompetenteste. Und Andreas, du ziehst dich da vielleicht ein bisschen zurück. Ich weiß, wie vorsichtig du im Umgang mit dem Thema bist, wenn es um Onkologie geht.
Absolut, da muss ich auch tatsächlich sagen, für einen Gesundheitsheimwerker wird es dann irgendwann interessant. Ich kann Basisratschläge zum Thema Entzündungsgeschehen und Ähnliches geben, ein paar Supplements empfehlen, aber das überlassen wir denen, die es entweder erlebt haben oder wirklich können. Bin ich voll dabei. Also Werner.
Werner?
Ja? Hier?
Schlag los.
Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt, wenn ich eine Krebsdiagnose bekomme oder jemand aus meiner Familie oder aus meinem Freundeskreis eine Krebsdiagnose bekommt? Weil man muss ja dann ganz, ganz schwerwiegende Entscheidungen treffen und Weichen stellen.
Ich habe die Hilfe über Matthias bekommen und da würde ich auch sagen, dass die Leute sich dann an ihn wenden, weil ich bin kein Onkologe. Ich wurde von der Materie erwischt und ich weiß, was mir geholfen hat durch Matthias. So, das wäre der richtige Ansprechpartner.
Jetzt muss man allerdings, muss ich doch nochmal kurz reingrätschen, weil der Matthias ist gerade ganz blass geworden und hat angefangen zu überventilieren. Es ist eine spannende Zeit. Der liebe Christian Burkhardt hat vergangenes Wochenende auch einen Vortrag gegeben bei der Mitocare Adventsfeier, wo er auch sein Protokoll zum Kampf gegen den Krebs vorgestellt hat, was auch seiner Aussage nach 80% seiner Patienten wieder gesund oder zumindest am Leben gebracht hat. Das heißt, es ist eine unglaublich spannende Zeit. Mehr und mehr Mediziner trauen sich zum jetzigen Zeitpunkt, das Thema Krebs auch mal anders anzugehen. Also dementsprechend, wenn man es nicht in die Schweiz schafft, ich glaube, es gibt auch in Deutschland mehr und mehr Ärzte, die sich, wie soll ich sagen, offensiver mit dem Thema beschäftigen.
Ja, lass mich noch kurz beim Werner nachhaken. Würdest du jetzt irgendetwas anders machen, als du es vor 11 Monaten, 10 Monaten gemacht hast? Oder würdest du alles genau so machen? Wieder.
Ja, das ist eine Frage. Ich würde nichts anderes machen. Ich hatte nur unwahrscheinlich Glück, den richtigen Arzt zu treffen. Und das hat mir über diese schwierigen Phasen hinweggeholfen. Ich würde nichts anders machen, nein.
Matthias, dann hast du jetzt sozusagen eine Art von Schlusswort. Was macht man, wenn man eine Krebsdiagnose selbst bekommt oder in seinem engsten Umfeld hat? Und man kann sich ja nicht, können sich ja nicht, nicht alle bei dir melden. Das wird Ressourcenknappheit verursachen und wahrscheinlich auch die finanziellen Möglichkeiten von einem oder anderen übersteigen.
Ich finde, das Wichtigste ist, dass man es von sich heraus selbst macht. Ja, es gibt Menschen, die einfach vielleicht gar nicht oder die geschickt werden zu einer integrativen onkologischen Therapie. Habe ich auch sehr viele. Also wenn die Tochter zur Oma sagt, hör ich zu, du musst jetzt da unbedingt hin und die Oma überhaupt gar nicht weiß, was sie hier soll, dann wird natürlich die Therapie auch nicht erfolgreich sein. Es gibt sehr viele Anlaufstellen. Es gibt eine ganz tolle Anlaufstelle in Heidelberg. Das ist vom Professor Spritz gegründet, biologische Krebsabwehr. Dort kann man sich wenden und man kann sich dort Unterstützung holen. Ich selbst stehe natürlich auch zur Verfügung. Und ganz wichtig ist, dass man Netzwerke aufbaut. Nicht jeder kann alles selbst. Und man muss wissen, wo derjenige sitzt, der es vielleicht besser kann oder anders macht. Und somit schafft man sich selbst Entlastung und ich habe ein Riesennetzwerk, auch in der Schweiz und in Deutschland. Das heißt, ich weiß dann schon auch, wo jemanden sitzt, der jemanden kennt, der das auch gut macht. Also so glaube ich, das sind die Dinge, die ganz wichtig sind. Networking, dass man nicht, es ist ganz wichtig, dass man nicht davon überzeugt ist, dass man die Weisheit mit Löffel gefressen hat. Das hat niemand. Es gibt so viele Wege nach Rom, die man machen kann. Und was ich noch sagen will, wenn jetzt jemand also wirklich ganz verzweifelt ist, also ich arbeite mit vielen Onkologen auch zusammen, das nennt sich das Netzwerk Integrative Cancer Care, das ist ein internationales Netzwerk, auch da kann man sich hinwenden und kann über die Website sein Anliegen äußern. Also meine eigene E-Mail-Adresse, die biologische Krebsabwehr in Heidelberg, die sehr gut ist und auch gut vermitteln kann. Die hat der Jörg Spitz mitgegründet und natürlich Integrative Cancer Care geht auch.
Super, alles in die Shownotes hinein. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Das war jetzt ein Gespräch, das sehr tief gegangen ist, auch bei mir. Und ich glaube, Andreas, wir haben heute ohne Kamera gearbeitet, weil ihr in einem Studio sitzt. Aber ich kenne dich, glaube ich, gut genug, um zu wissen, dass hinter der rauen Schale ein durchaus weicher Kern ist. Wie geht's dir denn jetzt?
Du, ja, schon immer noch ein bisschen wieder angegriffen. Das ist ganz, ganz komisch. Wir kennen uns lang. Wir haben ganz schön viel lustige Sachen miteinander erlebt, der Werner und ich. Und insofern bin ich froh, dass wir weiterhin lustige Sachen erleben. Und bevor wir uns gegenseitig Danke sagen, hast du einen Plan für die nächste Woche?
Ja, nächste Woche wird von der Flughöhe ein bisschen anders. Nächste Woche ist die letzte Folge vor Weihnachten und wir haben eine wahnsinnig lustige Idee gehabt. Oder vielmehr du hattest die Idee, Andreas, dass wir ja wissen, zu Weihnachten sitzen Leute zusammen, familiär, und da wird viel gesprochen, auch über Themen wie Gesundheit. Ich kann mich noch erinnern, als in mir das Biohacking-Gen aufgeblüht ist, habe ich ganze Weihnachtsfamilienessen zerstört durch Vorträge über Magnesiumformen. Und also war wirklich so, ich wurde händeringend, wurde ich gebeten, aufzuhören. Ich war aber so beseelt. Ich gebt mir eine Religion und ich trage sie in die Welt. Und jetzt denke ich mir, dachtest du dir, Andreas, es wird vielleicht anderen auch so gehen, und statt dass die Leute dann selber alles erzählen müssen, verweisen sie einfach auf eine Folge der Biohacking-Praxis, und die erscheint am 23. Dezember.
Also Kurzversion, rechtzeitig die Bibel gibt es jetzt auch als Hörbuch. dementsprechend, das ist für alle, die missionieren wollen, dann die Werkstatt dazu.
Ja, genau. Bevor wir uns jetzt gegenseitig danken und verabschieden, würde ich gerne noch den Werner hören. Ich würde gerne wissen, wie es dir jetzt geht. Du hast über ein unglaublich dunkles und intensives Kapitel deines Lebens jetzt sehr offen gesprochen. Wie geht's denn dir jetzt?
Mir geht's sehr gut. Bin gespannt auf die nächsten Jahre und die nächsten Geschichten mit Matthias, Andreas und mit dir. So happy. Wie immer.
Ganz herzlichen Dank euch.
Ja, danke auch.
Danke auch.
Das war die Biohacking-Praxis. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking-Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.
Ob du lieber mit einer Morgenroutine startest oder abends runterfährst, dein Körper braucht beides, Aktivität und Regeneration. Für erholsamen Schlaf ist Diogena 7-Salz-Magnesium dein perfekter Begleiter. 2 Kapseln vor dem Schlafengehen unterstützen Muskeln, Nerven und Psyche für tiefe Entspannung über Nacht. Und das Beste, mit dem Code 20SCHLAF bekommst du 20% Rabatt. Einlösbar in allen Biogena-Stores oder online unter www.biogena.com bis 30.04.2026. Diogena 7-Salz-Magnesium. 7 Verbindungen für einen guten Schlaf.